Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Was war denn da los gestern Abend in der Allianz Arena in München? In Halbzeit 1, da hatten die Bayern die TSG Hoffenheim im Pokal komplett fast an die Wand gespielt. Aber dann gab's doch noch das große Zittern. Was passierte denn da im zweiten Durchgang, Hansi Flick?
Oh, die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, werden wir dann nach dem Morgentag, der Pause ist, dann am Freitag auch ansprechen.
Die Bayern reden also am Freitag über den letztlich doch Zittersieg im Pokal, der sie ins Viertelfinale brachte. Wir machen das heute schon hier im Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Malte Asmus und Augenzeuge vor Ort war gestern Abend in der Allianz Arena der Macher des werktäglichen Feverpitch-Newsletters und Sport1-Chefredakteur. Hallo Pit Gottschalk.
Moin Malte, ne? Also, ja, ich war in der Allianz Arena und ich habe es tatsächlich gewagt, beim Stand von 4:1 das Stadion zu verlassen, weil ich natürlich so wie jeder wahrscheinlich im Stadion gedachte, die Messe ist gelesen. Auf dem Weg nach Hause, Treffer 2, Treffer 3 von Hoffenheim und da habe ich gesagt, okay, wahrscheinlich ein Jahrhundertspiel, das ich dann verpasse, weil ich schon zu Hause bin. Aber es ist ja beim 4:3 geblieben, insofern konnte ich einmal kräftig durchatmen.
Das ist natürlich nicht schlecht, aber trotzdem, dein Expertenstatus kratzt das so ein bisschen an, oder?
Wie meinst du das denn?
Dass du einfach gehst und sagst, da passiert nichts mehr?
Hansi Flick hat doch gestern gesagt, Hauptsache weiter, das ist passiert. Insofern wird man mir das verzeihen, dass ich die Anschlusstreffer dann doch nicht gesehen habe.
So ist Pokal, aber wir können trotzdem natürlich über das Spiel reden, sprechen aber nicht nur über die Bayern und wagen den Blick auch auf das Spiel raus auf Leipzig am Wochenende. Wir müssen natürlich aufarbeiten, was sonst noch im Pokal passiert ist. Leider passiert ist, beziehungsweise leider schon wieder passiert ist, denn es gab einen Rassismusvorfall auf Schalke und damit einhergehend. Und darüber hinaus gab es auch noch einige sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, über die sprechen wir natürlich auch heute hier im Feverpitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Pit, aber wir starten mal mit den Bayern, vor allen Dingen mit dem, was du da noch gesehen hast, bevor du gegangen bist. Das sah doch gegen Hoffenheim gestern richtig gut aus. Das erinnerte doch schon wieder an die Bayern aus ihrer besseren Zeit.
Mit Sicherheit. Allerdings muss man auch sagen, die Abwehr war sehr löchrig. Große Räume, um immer wieder zwischen den Reihen den Ball reinzuspitzen und hinter die Abwehr zu kommen. Also man hat es den Bayern auch sehr, sehr leicht gemacht. Da hätte Hoffenheim mehr Selbstvertrauen haben müssen nach der 1:0-Führung. Ist nicht passiert, erstaunlicherweise, ehrlich gesagt. Und Müller hat dann die Reihen schön durcheinander gebracht. Und dann war das so souverän, wie man es eigentlich im Pokal auch von RB Leipzig und Borussia Dortmund erwartet hat, aber es sind halt die Bayern, die in der entscheidenden Phase dann so etwas auch runterspielen können und jetzt klammere ich ausdrücklich mal die Zitterminuten zum Schluss dann auch aus. Aber so muss eine Spitzenmannschaft auftreten. Jetzt sind sie in der Bundesliga auf Platz 1 und für das Spitzenspiel gegen RB Leipzig, glaube ich, kann man schon eine Tendenz ablesen.
Dann hören wir erstmal Thomas Müller, was der denn zu diesen Zitterminuten am Ende gesagt hat in der Mixzone.
Bequemlichkeit einerseits, Hoffenheim hat vielleicht auch ein bisschen mutiger dann gespielt, aber nichtsdestotrotz haben wir dann einfach zu nachlässig agiert, haben die Ballverluste zu leichtfertig in Kauf genommen, in Anführungszeichen. Es ist halt dieser Arbeitsaufwand, der geliefert werden muss und das betrifft die ganze Mannschaft. Unterm Strich sind wir weitergekommen und deswegen nehme ich eher das Positive mit, weil ich das Gefühl habe, das Negative können wir relativ nicht einfach, aber können wir relativ solide abstellen, wenn wir einfach wieder dahin gehen, wo es wehtut.
Also sie müssen wieder dahin gehen, wo es wehtut. Gegen Leipzig wird es wahrscheinlich weher tun über manche Phasen als gegen Hoffenheim, auch wenn die Leipziger jetzt ja aus dem Pokal raus sind. Aber das dürfte kein Gradmesser unbedingt für das Spiel am Sonntag sein, oder?
Naja, also ich ärgere mich sehr gerade über die Bayern-Verfolger. Man hat vor der Saison immer wieder den einen Satz gehört, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Jetzt schwächeln die Bayern und da fragt man sich, wo sind eigentlich die anderen? Hoffenheim hätte gestern diese Schwächephase, diesen Schlendrian noch besser nutzen können, aber die anderen Mannschaften im Fernduell in der Bundesliga haben auch Punkte gelassen. Die Bayern wären diese Saison besiegbar. So, jetzt sind sie aber weiter ganz vorne. Ja, jetzt kann man vielleicht auch mal sich nochmal eine Schwächephase gönnen, ja, nachdem jetzt 6 Siege in Folge doch ein klares Statement waren. Aber die anderen Punkten halt nicht entsprechend genügend, um sich einen Vorsprung herauszuarbeiten, wie es zum Beispiel der FC Liverpool in der Premier League geschafft hat. Ja, müssen ja nicht gleich 21 Punkte sein, aber doch ein sattes Polster. Aber da verlieren halt die Verfolger unnötig Punkte. Die Dortmunder haben zumindest in der Bundesliga mal drei große Siege zum Rückrundenstart dann hingelegt. Aber die Niederlage in Bremen hat gezeigt, wie anfällig die Abwehr ist. Ja, und wie die Zauderhaftigkeit des Trainers dazu führt, dass die Mannschaft nicht entschlossen auftritt. Und das ist das, was ich gestern im Stadion gesehen habe, um jetzt den Bogen hinzukriegen. Bayern hat zwar zum Schluss gezittert, aber die Entschlossenheit in die nächste Runde, nämlich ins Viertelfinale im Pokal, DFB-Pokal einzuziehen, war immer präsent auf dem Platz. Und so muss eine Spitzenmannschaft eben auftreten und die anderen tun es nicht.
Nehmen die Bayern den Pokal dann vielleicht auch ernster einfach als Dortmund und Leipzig, die vielleicht auch so ein bisschen gedacht haben, naja, Pokal ist jetzt uns vielleicht nicht ganz so wichtig, Meisterschaft international, das ist eher das, wo wir unseren Fokus drauf legen. Sind die Bayern heißer?
Die Bayern nehmen offenbar jeden Wettbewerb sehr ernst, weil diese Siegermentalität tief verankert ist. Ich frage mich umgekehrt, nimmt Borussia Dortmund den Pokal nicht ernst genug? Ja? Wie kann es sein, dass Trainer Lucien Favre in Bremen den Torjäger der Stunde einfach auf der Bank lässt? Ja? Der Junge ist 19 Jahre alt, der braucht keine Schonzeit, der hat ja gerade erst angefangen bei Borussia Dortmund, den lässt man doch spielen, nachdem er sich so schnell eingewöhnt hat. Ihn aber erst in der 60. Minute zu bringen, um dann zu hoffen, dass er einen Rückstand noch rumreißt. Er hat ja getroffen, genauso wie Giovanni Reina getroffen hat. Aber das war halt dann zu spät. Ja, das meine ich eben mit mangelhafter Entschlossenheit. Wenn ich siegen will und eine Siegermentalität habe, dann stelle ich doch meine beste Mannschaft auf und nicht die zweitbeste Mannschaft. Das ist doch großer Humbug von Favre. Zu meinen, ich muss da irgendjemanden schonen oder Rücksicht auf jemanden nehmen. Ja. Umgekehrt hat man ja dann auch eine Botschaft an die Mannschaft. Offenbar können wir auch mit Fuß auf der Bremse dann gegen Werder Bremen spielen, die ja nun in der Bundesliga gerade eine Schwächephase haben. Ja, da hat man sich getäuscht. Ganz klar verpokert, ja. Und ich vermute mal, dass es den Bayern nicht passieren wird, weil die von Anfang an zeigen, was sie wollen und dann entsprechend auch auftreten.
Aber wir reden ja immer davon, dass auch Spieler mal geschont werden müssen, weil eben der Terminkalender
so dicht ist. Wovon soll er denn geschont werden? Der Haaland hat doch jetzt gerade angefangen. Der Junge ist 19 Jahre alt. Wofür soll er geschont werden? Wenn der Dienstag Fußball spielt, wird er ja wohl kommendes Wochenende nochmal auflaufen können. Ja, so ein Unsinn von Favre, weil jetzt wirklich der Junge trifft alles, wenn ihm der Ball vor die Füße kommt. Ja, beim Kopfball offenbar ja nicht so sehr, die verpasste Chance. Aber warum soll ich auf die Bahn gehen? Wenn dann die Kräfte nachlassen, dann wechsle ich ihn aus. Aber ich fange mit ihm an, damit der Gegner entsprechend schon mal Schiss hat, weil der ja nun wirklich granatmäßig eingeschlagen hat.
Ähnlich bei Leipzig mit Timo Werner.
Ja, ehrlich gesagt, das war eine taktische Maßnahme, die konnte ich vielleicht sogar vor dem Spiel noch verstehen. Man hat gesagt, die Frankfurter haben sich jetzt auf Werner eingestellt, das gesamte taktische Konzept danach ausgerichtet, ihn in Schach zu halten. Und wenn ich dann Werner rausnehme, dann stelle ich erstmal den Gegner vor Fragen und irritiere ihn. Aber es war relativ schnell zu sehen, dass Leipzig zwar Feldvorteile hat, kam aber nicht in den 16er rein, da wo Werner steht und die Dinger am Halb macht. Ja? Also einen Torjäger, der 21 Treffer in der Bundesliga erzielt hat, auf die Bank zu setzen, das ist ein Luxus und da wollte Herr Julian Nagelsmann oberschlau sein und es hat sich eben nicht ausgezahlt. Da muss er sich nicht wundern, wenn er dann aus dem Pokal ausscheidet. Da frage ich mich manchmal, warum.
Solche Experimente wird es wahrscheinlich am Sonntag dann nicht geben. Gegen Bayern wird Nagelsmann die beste Mannschaft auf den Platz schicken. Davon ist, glaube ich, mal auszugehen. Vor allen Dingen, weil er eben ja auch gestern sehen konnte gegen Hoffenheim, dass es da dann doch diese Bayern-Schwachstelle in der Rückwärtsbewegung immer noch gibt.
Naja, man muss doch mit Bayern, beim Auftritt, wenn man gegen Bayern rangeht, mit einem gewissen Mut auftreten, sonst braucht man jetzt gar nicht dahin zu fahren. Wenn man ängstlich wie das Kaninchen vor der Schlange dann in der Abwehr wartet, dass der Gegner kommt, dann hat man keine Chance. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Bayern ist spielerisch so stark, dass man die natürlich nicht immer bedrängen kann. Ja, aber wenn man schon das Signal sendet, ich mache mir die Hosen voll, dann fühlen sich ja die Bayern eher noch ermutigt, noch aggressiver anzugehen. Ja, das ist auch das, was die Hoffenheimer hinterher eingesehen haben, dass sie eben aus dieser 1-0-Führung nicht genügend Selbstvertrauen rausgeholt haben, um den Bayern auch zu beeindrucken. Tja, dann holt man da auch nichts. Das haben sie in der Bundesliga besser gemacht und deswegen auch 3-1 bei Bayern gewonnen. Da waren sie von der ersten bis zur letzten Minute entschlossener. Ja, so ist es halt manchmal, ne? Kann man auch nichts machen.
Wie wird's denn aus deiner Sicht am Sonntag laufen? Du bist ja ein großer Tipper, wie das Tippspiel von FIFA Pitch beweist.
Wenn ich das jetzt wüsste, würde ich alles drauf wetten, aber ich tippe mal ein munteres 3-1 für Bayern.
Also die Bayern setzen sich wieder durch und Thomas Müller wieder eine tragende Rolle. Das ist ja begeisternd, wie der momentan unter Hansi Flick wieder aufgeblüht ist. Liegt's nur
ja, man konnte das sehr, sehr gut sehen. Man hat ja dann als Zuschauer nochmal eine andere Sicht als das Fernsehzuschauer. In welchen Räumen er sich aufhält, wie er versucht, immer wieder das starre Konzept einer taktischen Offensivausrichtung zu durchbrechen, auf rechts, auf links und dann mit einer solchen Selbstverständlichkeit die Bälle annimmt und verteilt. Das war wirklich eine Freude zu sehen. Das war so der Thomas Müller, wie wir ihn eigentlich von früher kannten, so als nicht steuerbarer Unruheherd im gegnerischen Strafraum oder am gegnerischen Strafraum. Das war viel Freude. Das bereitet sehr viel Freude, ihn so zu sehen. Hat ja dann auch entsprechend dann auch für Gefahr gesorgt und bei dem einen Tor sehr nah dran gewesen, bei dem anderen sogar erzielt. Ja, das ist Thomas Müller, wie auch die Nationalmannschaft ihn gut gebrauchen könnte.
Der Raumdeuter ist zurück. 14 Pflichtspiele unter Flick, 16 Scorerpunkte. Du hast die Nationalmannschaft angesprochen. Hansi Flick wurde da gestern dann auch in mehreren Interviews nachgefragt, was er dann Jogi Löw, seinem alten Chef, seinem alten Kumpel raten würde. Da wollte er sich natürlich nicht aus der Reserve locken lassen, aber du würdest auch sagen, Müller mit zur EM oder mit zur Olympia?
Nee, so entschieden würde ich nicht sagen. Zumindest, sag mal, wenn er diese Leistung, wie er sie jetzt gerade bringt, immer gezeigt hätte, wäre sein Rücktritt gar kein Thema gewesen. Es ist ja ein Thema geworden, weil er eben seine Stärke nicht ausspielen konnte, diese Raumdeutung, und er nicht die Geschwindigkeit hat für die Spielweise, die Jogi Löw jetzt in der Nationalmannschaft verankern möchte. Insofern waren da zwei Defizite, eins eben zu viel, um da ihn auch im Kreis der Nationalmannschaft zu halten. So, wenn Löw jetzt diese neue Richtung geht und sie konsequent durchzieht, wird es auch keinen Weg zurückgeben für Thomas Müller. Also es klang ja jetzt auch in den letzten Tagen etwas moderater bei Löw, also nicht mehr die sture Haltung, nein, auf gar keinen Fall, sondern man wird sehen, ob man vielleicht nicht nochmal reagieren muss, so kurz vor der EM, wenn die Personallage sich abzeichnet, ob zum Beispiel Sané auch wieder bei Kräften ist und zur alten Form kommt, ob dann nicht tatsächlich Thomas Müller eine Trumpfkarte wäre, aber das wäre der Gang nach Cornossa für Joachim Löw. Er müsste dann schon etwas einräumen, was man vielleicht nachvollziehen kann, aber er wird auch ins Kalkül ziehen, inwiefern das seine Position als Entscheider dann auch irgendwie ins Wanken bringt, weil das darf man halt nicht unterschätzen. Bei jeder nächsten großen Entscheidung wird die Öffentlichkeit sagen, naja, mal sehen, wie lange diese Entscheidung dann Bestand hält, ob er dann wieder umknickt. Ne? Berti Fuchs hat das in den 90er Jahren tatsächlich ein paar Mal so gehandhabt, ihm war das wurscht, aber es führte auch dazu, dass er nur einen einzigen Titel in 8 Jahren geholt hat. Ja, und ich weiß gar nicht, ob Joachim Löw aus demselben Holz geschnitzt ist, so flexibel dann zu reagieren oder ob er jetzt seine Linie durchzieht. Ich vermute mal, er wird sie durchziehen.
Bei Jerome Boateng braucht er gar nicht überlegen, ob er die durchzieht oder nicht. Ich glaube, der wird kein Thema für die Nationalmannschaft mehr sein, nicht nur wegen seines Eigentors gestern. Die Geschwindigkeitsdefizite, die ihm ja auch immer vorgeworfen werden, die hat man gestern auch wieder gesehen, auch im Stadion.
Ehrlich gesagt, ja, und auch das Stellungsspiel, also das, er ist wirklich kein Thema mehr, genauso wenig wie Mats Hummels bei Borussia Dortmund, die Zeit ist einfach vorbei.
Also, dann sind wir gespannt auf das Spiel am Sonntag der Bayern gegen Leipzig, wie es dann ausgehen wird. Pitt hat ja schon seinen Tipp abgegeben. Warten wir es mal ab und gucken auf eine andere Geschichte, die sich beim DFB-Pokal unter der Woche zugetragen hat, auf Schalke leider zugetragen hat, denn das Spiel der Schalker gegen Hertha BSC wurde überschattet durch Rassismusvorwürfe gegen Schalker Fans. Da wurde der Hertha-Spieler Torunariga offensichtlich rassistisch beleidigt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Kann man sagen, Schalke hat ein Rassismusproblem? Das ist ja nicht der erste Vorfall auf Schalke, auch wenn es jetzt der erste mit Zuschauerinvolvierung ist.
Also nur mal langsam. Noch ist es nicht bewiesen, dass es tatsächlich zu solchen Auswüchsen kam. Ich vermute, dass er ja nicht grundlos das so thematisiert hat und auch Jürgen Klinsmann sich, sag mal, auf seine Seite gesetzt hat. Also ich glaube schon, dass da was war. Wir wissen aber zur Stunde noch nicht, welche Dimension dieser Vorfall hatte. Wenn es ein Einzelner war oder von mir aus auch zwei, so wie damals beim Länderspiel in Wolfsburg, dann ist das tatsächlich ein Arschloch gewesen, der das gemacht hat. Deswegen den gesamten Verein in Verruf zu ziehen, der ja nun sich grundsätzlich mit Werten verbindet, die gegen Rassismus, gegen Diskriminierung wenden, diesen Schritt möchte ich dann nicht machen. Also Rassismus auf Schalke hat stattgefunden, ja, das heißt aber nicht, dass der Verein rassistisch ist, weil das die Mehrheit des Publikums, ich würde sagen 99,9% verurteilen das, was da passiert ist, und das möchte ich dann auch ausdrücklich betonen, damit das Ganze auch einen Kontext bekommt. Was ich aber erwarte von Schalke 04 ist, dass man, Entschuldigung, dass ich dieses Wort verwende, aber damit da auch kein Zweifel besteht, dass das eine oder Arschloch oder die anderen zwei, drei oder mehrere, die es waren, dass die gefunden werden und entsprechend auch sanktioniert werden. Das heißt Stadionsperre. Das hat beim Fußball nichts verloren, weder auf Schalke noch sonst wo in der Bundesliga während den Anfängen. Ja, es wird schon natürlich von allen Seiten jetzt eine Grundsatzsache gemacht, Rassismus in der Bundesliga, aber italienische Verhältnisse haben wir definitiv nicht, wo farbige Spieler reihenweise dann verunglimpft und beleidigt und rassistisch belegt werden. Das glaube ich, sehe ich im Moment nicht. Vielleicht unterschätze ich da auch was und bin da ganz naiv, das will ich auch nicht ausschließen, aber zumindest ist es kein Massenphänomen, wie ich das andernorts schon oder in anderen Ländern schon erlebt habe. Nein. Aber man muss diesen Fall, um dann abschließend ein Urteil zu bilden, wirklich aufarbeiten, und vielleicht vertue ich mich auch, und es ist doch ein grundsätzliches Problem, wir müssen dem nachgehen, sonst nützen auch alle Appelle und Kampagnen nichts gegen Diskriminierung, wenn wir da nicht unsere Hausaufgaben machen.
Aber was können Vereine denn noch mehr machen, um das eben dann auch tatsächlich umzusetzen? Wird genug getan, auch bei anderen Vereinen aus deiner Sicht in der Bundesliga?
Das ist genau das Ergebnis, ja, ob genug getan wird, ja. Aber die Vereine tun jetzt schon eine Menge. Ob es genug ist, werden wir feststellen, aber dazu müssen einfach jetzt Untersuchungen angestrengt werden. DFB und Verein ermitteln, und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Dann werden wir das natürlich auch weiter verfolgen. Ihr auf Sport 1 und natürlich im FIFA Pitch Newsletter wird es dann auch noch weiteres dazu geben. Hätte aber denn der Schiedsrichter Harm Osmers energischer durchgreifen müssen? Das wird ja auch gefordert bzw. auch kritisiert, dass er das eben nicht habe, dass er dieses Rassismusprotokoll der FIFA, diese Three-Step-Procedure, die es da gibt, nicht konsequent umgesetzt hat, nachdem diese Vorwürfe bekannt wurden.
Also ich möchte da den Schiedsrichter ausdrücklich in Schutz nehmen. Wenn er das nicht hört, kann er ja nicht handeln. Der große Schlammern, Kollege von Sky, hat ja öffentlich gesagt, dass weder er noch die Kollegen, die er gefragt hat, das im Stadion vernommen hat. Ja, das heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat, aber es war ja offenbar kein Massenphänomen, sonst kann man das ja gar nicht verpassen. Wenn der Schiedsrichter, der ja nun auch im Tunnel ist, weil er auf das Spiel achtet, der hatte nun auch schwierige Szenen zu überstehen, erst recht danach, ja, so ein Pokalspiel ist ja auch eine große Anstrengung, dann kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er nicht gehandelt hat. Er muss es halt mitbekommen, und das hat er offenbar nicht getan. Insofern gehört das mit zur Aufarbeitung. Warum hat er das nicht mitbekommen? Er hat zwei Linienrichter, er hat einen vierten Offiziellen, die hätten ihm schon einen Hinweis gegeben, wenn da was gewesen wäre. Deswegen A, gucken, ob was war, Klammer auf, ich glaube, dass da was war, Klammer zu, und B, in welchem Ausmaß, und dann kann man alles daraus dann ableiten. Aber bitte keine Vorverurteilung, erstmal prüfen, schauen, welche Dimension das hatte, und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen und nicht den armen Schiedsrichter, in dieser Stelle armen Schiedsrichter, dann so ins Achtung stellen. Das ist dann eine Spur zu viel.
Dann gucken wir aber generell auf andere Probleme der Schiedsrichter. Müssen wir aber bei Osmers auch bleiben, weil es ja auch in diesem Spiel noch eine andere Szene gab, in der er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, wo es zumindest sehr viel Kritik hagelte, auch von dir, glaube ich, im Fever Pitch Newsletter.
Absolut, und völlig zu Recht, ja, also man kann ja mal zu einer Fehleinschätzung kommen, wenn man etwas auf dem Rasen beobachtet will, was dann nicht stattgefunden hat. Aber dafür gibt es eben diesen Videobeweis, dass man eben rausrennt, guckt sich die Szene an, und dann kann man seine Entscheidung korrigieren. Und das findet man ja auch großartig, wenn eine falsche Entscheidung in eine richtige umgewandelt wird. Was er da bei David Wagner, beim Trainer von Schalke 04, gesehen haben will, dass es ihm eine rote Karte eingebracht hat, das weiß nur er. Alle gingen davon aus, dass der Herr Osmers eine Tätigkeit gesehen haben will, weil David Wagner halt die Hände an den Spieler gelegt hat und das vielleicht in Zeitlupe komisch aussah, ja. Jetzt kam er dann mit der Erklärung um die Ecke, es sei eine Art von Zeitspiel gewesen, was ja noch hanebüchener ist. Da muss man sagen, da ist der Schiedsrichter einfach überfordert gewesen und hat dadurch auch das Spiel kaputt gemacht. Dass der Spieler die Kiste nimmt, auf den Boden schleudert, weil er frustriert ist, ja, offenbar wegen der rassistischen Beleidigung, über die wir eben gesprochen haben, kann ich ja vielleicht sogar noch nachvollziehen, weil das gehört sich nicht, ja. Da findet er nur bei Klinsmann Verständnis, der ja in seiner aktiven Karriere auch mal eine Tonne zertreten hat, aber ehrlich gesagt, da kommt eben der Ermessungsspielraum des Schiedsrichters zugange. Da sollte man vielleicht auch einen Kontext sehen. Und Herr Osmers hat da einfach den Kopf verloren und hat versucht, nach dem Spiel irgendwie eine Begründung nachzuschieben, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Da kritisiere ich Herrn Osmers für seine Schiedsrichterleistung, aber nicht dafür, dass er womöglich vorher nicht gehört hat, was aus den Zuschauerrängen gegen den Spieler vorgetragen worden ist.
Aber du und viele andere kritisieren Schiedsrichter ja aktuell generell für noch andere Dinge, gerade was du schon mit Ermessensspielraum eben sagtest, aber auch damit, wie Regeln einfach ausgelegt werden können. Sind die Regeln nicht starr genug gefasst? Ist da zu viel individuelle Möglichkeit oder vielleicht auch nicht individuelle Möglichkeit der Regelauslegung gegeben? Weil es gibt ja einige Regeln, die jetzt neu auch im Programm sind, wo sich auch Schiedsrichter dann schon bezüglich der Auslegung... Nee,
neu sind die Regeln nicht. Die werden... Nein.
Strenger.
Neu sind auch die Regeln nicht. Respektlosigkeit konnte auch schon vorher bestraft werden.
Aber strenger bestraft werden.
Ja, exakt. Ne? Ja. Also die Regelauslegung. Wir reden über die Regelauslegung. Da hat man vereinbart, dass man sich diese Respektlosigkeit unter den Spielern, aber auch gegenüber dem Schiedsrichter eben nicht mehr so gefallen lassen will. Ne? Stichwort Rudelbildung und Schimpfen und so weiter. Okay, da gibt es ehrlich gesagt im Fußball auch niemanden, der sagt, dass das Quatsch wäre, sondern das hat durchaus seine Berechtigung. Wir wollen einen respektvollen Umgang. So, dagegen kommt aber der Wunsch nach Emotion. So, und der Emotion sagt auch niemand, ich will keine Emotion mehr. Die entscheidende Frage ist, wie viel Emotion ist erlaubt und wo ist die Grenze überschritten, dass man sagt, so, jetzt wird's persönlich und dafür gibt's Gelb. Und wenn er schon mal Gelb hat, dann gibt's halt Gelb-Rot, wenn er nicht aufhört, ja. So, das, und dann entsteht automatisch zwischen diesen beiden Kraftfeldern Emotion und Regelauslegung ein Graubereich. Da muss man aber ganz genau festlegen, wie weit kann ich gehen. Und dann kommt eine Verunsicherung unter den Spielern, weil man eben jetzt nicht mehr weiß, bei welchem Schiedsrichter, wie weit kann man gehen, wo muss man sich, sag mal, an dieser neuen Vorgabe dann halten. Und das sind tatsächlich Dinge, die ich nicht kapiere. Die waren im Trainingslager, die Schiedsrichter, die haben darüber gesprochen, die haben etwas festgelegt und da haben die wahrscheinlich hunderte von Beispielen gesehen, wo diese Linie zu ziehen ist und dann kommt die Praxis und dann weiß man nicht, wo man dran ist. So, jeder Schiedsrichter hat einen Ermessensspielraum, manche nennen das dann etwas populärer Fingerspitzengefühl und dazu gehört meiner Meinung nach auch, dass man mal weghören kann und nicht, wenn einer Pieps sagt, sofort mit seinen Karten fuchtelt, weil das ja auch ein Zeichen von Machtdemonstration ist, das muss auch nicht sein. Aber wenn man der Meinung ist, dann müssen halt alle machen. Das machen halt dann nicht alle. Und manche übertreiben dann auch schon wieder. Und das ist irgendwie dann schon wieder bei den Schiedsrichtern etwas, ich will fast sagen, typisch Deutsches, ja, aber das ist, soll nicht so böse rüberkommen, wie ich es jetzt sage, dass man etwas festlegt und dann will man das wieder übererfüllen. Damit ist auch keinem geholfen, ja. Das muss man halt dann sehen, ja. Und der Videobeweis ist, ne, man soll ja nicht Videobeweis sagen, aber die Videohilfe ist halt, der Videoassistent ist eine große Hilfe. Und die kann man nutzen, um sich auch mal zu überprüfen, aber es führt einfach nicht zu einer Verbesserung, sondern wir sitzen jetzt hier auch unter anderem in diesem Podcast und schreiben Artikel und in allen deutschen Redaktionen sagen sich, was hat der Schiedsrichter da denn wieder gemacht? Und wenn dann noch blöde Erklärungen um die Ecke kommen, warum und wieso, dann trägt das nicht zum Wohl und Wehe des Schiedsrichterwesens aus. Und was mich dann obendrein ärgert ist, wenn ein Weltklasse-Schiedsrichter wie Manuel Graefe dann in der Hinrunde nur 6 Spiele macht, ja, und zum Teil dann unterklassig eher dann zugange ist, ja, das kapiere ich gar nicht, wenn man die zweite Riege, die zweite Reihe der deutschen Schiedsrichter dann auf die Bundesligalisten loslässt. Also das soll mir mal einer erklären. Also das, da ist etwas unwuchtig, das kann man auch nicht anders sagen. Also sonst würden wir halt nicht so streiten und würden nicht so viel diskutieren. Ja, die Schiedsrichter sagen wieder, oh, früher haben wir nicht so viel diskutiert. Ja, Entschuldigung, damit bleibt es dann trotzdem eine falsche Entscheidung, David Wagner mit Rot auf die Tribüne zu schicken.
Früher war der Schiedsrichter aber auch Luft. Das ist er ja auch jetzt nicht mehr im Spiel. Der Kollege Philipp Seldorf von der Süddeutschen, weil du eben sagtest, Redaktionen zerbrechen sich auch die Köpfe. Der hat einen Kommentar geschrieben, hat gesagt, Disziplinierung der Fußballer gerate bei Schiedsrichtern oft zum Selbstzweck. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit kommt abhanden. Er zitiert dazu auch die englischsprachige Sportpublikation The Atlantic, die eben sagen, in Deutschland legen Schiedsrichter eine Parkwächtermentalität an den Tag. Das war das, was genau. Du meintest mit der Übererfüllung.
Exakt das. Also das geht in dieselbe Richtung. Philipp Seldorf kann das nur viel feiner und viel treffender formulieren als ich, großartiger Autor. Aber letzten Endes ist es genau das. Ja, alleine schon, dass man die Schiedsrichter gerne auch mal Spielleiter nennt. Nee, eigentlich soll er tatsächlich gucken, dass nur alle ihre Regeln einhalten und dann sollen die 22 Spieler auf dem Rasen schon Gegenstand dessen sein, was auf dem Rasen passiert und nicht der Schiedsrichter. Aber wenn der Spielleiter, ne, und das kann auch mal ein Kölner Kellner sein, bei dem Videoassistenten meint, er müsste jetzt detektivisch den Stollenabdruck auf seine Verhältnismäßigkeit im Winkel zur Sonne dann ausrechnen, um einen Abseits zu belegen, ja, dann ist da irgendetwas schiefgelaufen. Ne? Lass das Spiel laufen und wenn eine krasse Fehlentscheidung ist, dann greift man ein. Das war die Idee des Videobeweises. Und jetzt wird dieser Videobeweis zu oft zum Selbstzweck, ja. Also ich bin Anhänger vom Videobeweis, wenn es um Gerechtigkeit geht, gegen krasse Fehlentscheidungen. Aber tatsächlich ist in der Anwendung, gibt es da Schwächen. Und wenn man den Videobeweis falsch nutzt, so wie das im Pokal jetzt passiert ist, dann mögen die Schiedsrichter zwar Erklärungen dafür haben, aber die Leute, die einfach nur den Fußball lieben, schlagen die Hände über den Kopf zusammen.
Hoffentlich müssen wir das am Wochenende nicht. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich dann ausführlich verfolgen. Ihr könnt alles rund um den Fußball nachlesen im werktäglichen Fever Pitch Newsletter von Pitt. Den gibt's ja morgens um 6.10 Uhr in euer Postfach, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottschalk.de. Und in der nächsten Woche werden wir sicherlich dann auch hier im Podcast wieder drüber diskutieren können. Pitt, für heute vielen Dank und ein erholsames Wochenende ohne zu viel Aufregung am Fernseher.
Also ich will Aufregung haben, dann habe ich wenigstens eine Menge zu schreiben. Also um Gottes Willen, Aufregung ist toll, gehört mit dazu. Und wenn es manchmal das Schimpfen über Schiedsrichter ist, die werden es auch überleben und werden weiterhin einen guten Job machen.
Gehört zum ganzen Business dazu. Danke dir.
Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.